Er hat ein Höratelier. Es liegt auch daran, er hört gut. Er hört Gottes Stimme gut. Ja, schön. Ihr habt vorhin gesehen, Ostergottesdienst, wir haben Flyer vorbereitet. Bitte ladet Leute ein. Ostern und Weihnachten ist die Zeit der U-Boot-Christen, die zweimal im Jahr auftauchen. Aber vielleicht schaffen wir es ja, den einen oder anderen fürs Haus Gottes zu begeistern. Ostern ist ein Muss für Einladungen. Und ich werde mit Sicherheit eine evangelistische Predigt halten. Ich bin gerade am Überlegen, die beste, die ich je zu Ostersonntag gehalten habe. Es wird gut und es ist eine besondere Gelegenheit, Menschen zu erreichen. Ladet ein. Schmeißt die Dinger in die Briefkästen eurer Nachbarn. Irgendwann sind sie da. Und gerade auch die, für die du hier betest, in diesem One-Minute-Prayer. Gut, Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung. Die meisten wissen, das ist unser Gemeindebauplan. Das ist die zusammengefasste DNA von dem, was wir hier machen. Und was ich heute auf dem Herzen habe, ist dieses Wort Freundschaft im Kontext von Fürbitte zu beleuchten und zu betrachten. Es gibt ein Zitat im Alten Testament, das heißt, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ein Freund. Wohl dem, der Freunde hat und der auch selbst ein Freund und ein Bruder in der Not für andere ist. Gute Freunde sind ein wesentlicher Bestandteil eines zufriedenen Lebens, habe ich mir überlegt. Ist das wahr? Die Qualität deines Daseins hängt in einem hohen Maße ab, ob du Freunde hast. Und ich meine richtige Freunde. Gut, ich möchte gerne über einen Text aus Markus 2 predigen. Und den Text hat beinahe jeder irgendwann schon mal gehört. Das ist in jeder Sonntagsschule der Welt schon gepredigt. Da heißt es, so nach einigen Tagen ging er, das ist Jesus, wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Da lästert Gott, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und dann heißt es, und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, so, wir haben sowas noch nie gesehen. Die Geschichte kennen die allermeisten von uns. Es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und aus verschiedenen Parallelstellen in den Evangelien komme ich persönlich ohne Zweifel zu dem Schluss, es war sein Haus. Die Bibelkundigen unter euch denken jetzt bestimmt, da ist aber doch so eine Stelle, wo Jesus zu jemandem sagt, der Sohn des Menschen hat kein Zuhause, wo er sein Haupt hinlegen soll. Er hatte hier keine bleibende Heimat auf dieser Welt. Aber ich bin überzeugt, dass er in Kapernaum ein Haus hatte. Das war seine Missionsstation. Du liest immer wieder, dass er öfters zu diesem Haus gegangen ist, zwischendrin Pausen gemacht hat, sich ausgeruht hat. Und es gibt bildlich einen Platz, wo Jesus immer zu finden ist. In seinem Haus. Und sein Haus ist jeder Ort, wo zwei oder drei oder mehr in seinem Namen versammelt sind, so wie heute Morgen hier. Das ist das Haus Gottes. Und hier musst du im Haus Gottes Gott finden können. Es ist traurig, dass es Gotteshäuser gibt, wo du vergeblich nach Jesus suchst. Weil kein Glaube da ist, weil totes Ritual eingezogen ist, weil kein lebendiger Christus mehr gepredigt wird. Aber hier ist Jesus zu Hause. Er ist der Mittelpunkt alles dessen, was wir hier machen. Chris hat es vorhin schon gesagt. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Das Wichtigste, die wichtigste Mission, die Jesus Christus hatte, war, das Evangelium zu predigen. Glaube kommt in erster Linie aus der Predigt. Wir kennen das im Römerbrief. So kommt der Glaube aus dem Hören der Predigt. Nicht aus Zeichen und Wundern. Kaum eine Stadt hatte so viele Zeichen und Wunder gesehen wie Kapernaum. Und wir lesen schon im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, dass Jesus dort außergewöhnliche Dinge getan hatte. Das erste Kapitel von Markus schon. Kaum war er in dieser Stadt angekommen, in Kapernaum, begann er in der Synagoge zu lehren und trifft dort auf einen dämonisch besessenen Mann. Was lernen wir hier? Auch der Teufel geht zur Kirche. Er trifft in dieser Synagoge diesen dämonisch besessenen Mann und er treibt diesen Dämon aus. Die ganze Versammlung ist außer sich. Kaum hat er die Synagoge verlassen, geht er mit Petrus zusammen zu dem Petrushaus. Und dort angekommen, stellen sie fest, die Schwiegermutter hat Fieber, ist schwer krank. Und da heilt er die Schwiegermutter. Als es Abend wurde, steht in Markus, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Das heißt, die ganze Stadt war vor Simons Haus versammelt. Und Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Und das alles am ersten Tag, als er in Kapernaum angekommen ist. Ich meine, das ist schon eine ziemliche Story hier. Und später lesen wir noch von einer ganzen Reihe weiterer Wunder und Machttaten, die er wirkte. Und trotzdem glaubten bis auf wenige Menschen die meisten in Kapernaum nicht an ihn. Und er hat ja später auch ein wenig schmeichelhaftes Urteil für diese Stadt. Er sagte, ihr werdet hinabfahren. Denn wenn die gleichen Dinge in Sodom passiert wären, wenn das hier, was ihr hier erlebt habt und gesehen habt, was hier geschehen ist, wenn das in Sodom passiert wäre, die Stadt gäbe es heute noch. Gott hätte sie nicht vernichtet. All die Zeichen und Wunder, aber sie glaubten dennoch nicht. Aber zurück hier zu unserer Geschichte, die spielt ja auch in Kapernaum. Man hat also einen Gelähmten durchs Dach herabgelassen. Und das ist auch für mich ein Hinweis, dass es sein Haus war. Ich glaube, wenn das ein Pharisäer gewesen wäre oder irgendjemand anderes Haus. Ich meine, du musst dir das mal trotzdem vorstellen. Da klettern irgendwelche Leute, fremde Leute, was weiß ich, auf dein Dach. Und Jesus ist da unten und predigt das Wort, der Raum ist gefüllt und auf einmal kuschelt es da oben an der Decke. Ich meine, stell dir das hier vor, ja? Jetzt hier oben irgendwo, auf einmal kommt hier so ein Sägeblatt durch und schneidet hier ein Loch rein. Ich meine, wäre das nicht Jesus' Haus gewesen? Ich glaube, wer immer dem das gehört hätte, der hätte gesagt, holt die Wachmannschaft, schafft mir die Kerle vom Dach. Aber die machen ein Loch da oben rein und lassen diesen gelähmten Mann da ab. Das Lukas-Evangelium erzählt ja ebenfalls von dieser Begebenheit. Und dort lesen wir, dass beim Predigen in diesem Haus die Kraft Gottes anwesend war zu heilen. Steht in Markus nicht, aber Lukas erwähnt das. Ob alle Menschen, die anwesend waren, das spürten, wissen wir nicht. Aber ganz sicher hat Jesus es gespürt. Die Kraft zu heilen war da. Und was macht er? Er spricht das Wort, er predigt das Evangelium und er baut ihren Glauben auf, damit diese Kraft wirksam werden konnte. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Das ist auch interessant, ist mir noch nie aufgefallen. Hier steht, und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vier getragen. Es kamen einige und die haben einen Gelähmten gebracht und dieser Gelähmte wurde von Vieren getragen. Ich glaube, es könnten durchaus mehr wie vier Leute gewesen sein. Die haben vielleicht die vier Kräftigsten genommen, die das Bett geschleppt haben und ich meine, da aufs Dach hoch und so. Aber hier kamen einige zu ihm mit einem Gelähmten, der von Vieren getragen wurde. Nur so am Rande. Hat nichts mit der Predigt groß zu tun. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch, ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und weißt du, was das sind? Das sind echte Freunde. Das sind wirkliche Freunde. Menschen, die jemanden zu Jesus hinbringen. Hör mir gut zu, falsche Freunde werden dich immer von Gott wegziehen wollen und sie werden immer versuchen, irgendwo dein Glauben lächerlich zu machen. Ein echter Freund wird dich immer näher zu Jesus hinbringen. Ich habe über die Jahre schon so oft darüber gesprochen, dass wir Freunde für Menschen sein sollen, die noch nicht gläubig sind. Absolut. Mein Jesus hat uns das vorgelebt. Und wir stehen alle als Christen in der Gefahr, dass wir eine Weile mit Jesus unterwegs sind und irgendwann einen Punkt erreichen, wo wir schon so durchgeheiligt sind, dass wir so ein bisschen den Draht verlieren zu den Menschen in der Welt. Und so ein bisschen von oben herab. Nicht Jesus. Er ist zu den übelsten Leuten hingegangen. Er ist zu Huren und Zöllnern und was weiß ich alles. Er ist zu Menschen hingegangen, die für die damalige Zeit der absolute Abschaum waren. Und er ist ja oft genug auch dafür angekreidet worden. Wir sollten Freunde sein für Menschen, die noch nicht gläubig sind. Jesus war ein Freund der Zöllner und Sünder. Das war seine Bezeichnung. Das ist der Freund der Zöllner und Sünder. Das war ein Titel, den man ihnen angehängt hat. Und das sollten wir auch sein. Aber entweder wir evangelisieren die Welt oder die Welt evangelisiert uns. Deswegen müssen wir stark sein, im Charakter fest gewurzelt in Christus, um Jesus Christus in diese Welt zu bringen. Wenn wir wirklich hineingehen in die Welt, um Menschen für Christus zu retten, in unserem beruflichen Umfeld, in unserem Nachbarsumfeld, egal wo. Du musst gewurzelt sein in Christus. Ich habe im Laufe der Jahre nicht wenige Geschwister erlebt, die versucht haben, als Christen Freunde von Zöllnern und Sündern zu sein. Und am Ende sind sie auf der Strecke geblieben. Ich erinnere mich an eine Person, die jemanden aufgenommen hat bei sich in der Wohnung und wollte den evangelisieren. Und diese Person kam gerade zurück von 2 Jahren Kathmandu oder Nepal, irgendwo im Himalaya, bei den ganz großen Spirits unterwegs gewesen. Das hat noch keine 3 Monate gedauert. Da war unser alter Freund, ein ganz großer Fan von diesem Big Spirit, Karl, geworden. Aber der Gelähmte in dieser Geschichte, der hatte wirkliche Freunde. Irgendeiner von denen hatte von Jesus gehört. Hat ihn vielleicht sogar live erlebt. Vielleicht war er dabei, als Jesus wenige Tage zuvor in der Synagoge den Dämon ausgetrieben hat. Irgendwas hat er mitgekriegt. Vielleicht war er sogar dabei, als der Aussätzige geheilt wurde. Wie auch immer, jemand hörte oder erlebte Jesus und kann nicht anders als seinem gelähmten Freund erzählen, du, da ist einer in der Stadt, der heißt Jesus. Er ist in seinem Haus und er hat Power zu heilen. Es gibt Hoffnung für dich. Man denkt darüber nach, der Mann hat vielleicht schon sein ganzes Leben auf einer Matte verbracht, gelähmt. Gelähmt zu sein bedeutet absolute Hilflosigkeit. Er brauchte jemanden, einen guten Freund, der ihm von Jesus erzählte. Der hätte noch Jahre in seiner Hütte liegen können und nie hätte er vielleicht was von Jesus gehört, wenn nicht ein Freund da gewesen wäre. Ich meine, Jesus hätte 300 Meter weiter einen Heilungsgottesdienst halten können, wenn nicht jemand ihn aufgeklärt hätte. Er hätte niemals erfahren, was da draußen für ein Tumult los ist. Gelähmt, gebunden und hilflos. Und das ist ein Bild auch auf Menschen unserer eigenen Welt, denen wir jeden Tag begegnen. Ohne fremde Hilfe kommen sie nie aus ihrer jämmerlichen Lage heraus. Es gibt ja schon einige Menschen, die meinen, sie brauchen niemanden auf der ganzen Welt. Ich brauche niemanden. Ich verlasse mich nur auf mich selbst. Mein Vater hat sein Leben lang so gelebt, bis er vor einigen Jahren einen schweren Schlaganfall hatte. Und spätestens dann weißt du, dass du nicht alleine deinen Weg gehen kannst. Gibt auch Christen, gibt auch Geschwister im Glauben, die meinen, sie brauchen niemanden außer Gott. Und ich treffe sie ja regelmäßig. Lade Leute zum Gottesdienst ein. Ja, Kirche, ich habe es nicht so mit der Kirche. Ich habe meinen Glauben für mich und ich finde Gott in der Natur und beim Angeln und was weiß ich alles. Hört sich alles fromm und edel an, aber die Wahrheit ist, wir alle brauchen Freunde. Geschwister im Glauben, die uns in Krisenzeiten helfen, wieder zu Jesus zu connecten. Wehe dem, du bist als Christ alleine unterwegs und du hast nicht diese Freunde. Weil wir alle Dinge erleben in unserem Leben, auf unserem Weg, wo wir Freunde brauchen. Geschwister im Glauben, die uns helfen, wieder zu Jesus zu connecten. Wer hat schon mal eine Krise gehabt, wo ihm Freunde geholfen haben, nicht zu verzweifeln und den Glauben über Bord zu werfen? Ist irgendjemand hier außer mir? Meine Güte, wir sind jetzt 37 Jahre auf dem Weg. Und ich kann ohne Zweifel 100% sagen, Martina und ich, wären heute nicht hier, wenn nicht Walter und Renate Lennemann in unser Leben getreten wären irgendwann. Die beiden waren Gottes Geschenk für uns. Das waren unsere geistlichen Eltern. Und ohne die beiden hätten wir es nicht geschafft. Niemals. Oder wir wären bei weitem nicht da, wo wir heute sind. Du brauchst Freunde, die an dich glauben, wenn es dir schlecht geht. Du brauchst Freunde, die an dich glauben, selbst wenn du Fehler begangen hast. Du brauchst Freunde, die an dich glauben, selbst wenn du keinen Glauben mehr selber für dich hast, die dich ermutigen. Und dieser Gelähmte aus Markus 2 hatte echt Glück. Wenigstens 4 Menschen, die sich mit seinem Schicksal nicht abfanden. Freunde, die keine Mühe scheuten, ihn in die Nähe Jesus zu bringen. Jesus ist im Haus. Lasst uns unseren gelähmten Freund in dieses Haus bringen. Jesus wird ihn heilen. Unser Ziel sollte immer sein, Menschen einzuladen, ihren Platz im Haus Gottes in der Gemeinde zu finden. Immer. Das ist unsere Priorität. Und das ist nicht immer einfach. Oft ist es ein mühseliger Weg. Steht nicht da, ob der Gelähmte in Kapernaum gewohnt hat. Weiß es nicht. Vielleicht lebt er in einem der umliegenden Dörfer. Deswegen war der Weg ins Haus bereits von Scharen von Menschen versperrt, als sie endlich ankamen. Und wie im richtigen Leben sind es oft Menschen, die uns den Zugang zu Jesus versperren. Ich meine, da kommen 4 Männer, schleppen ein Bett mit einem Gelähmten. Ich glaube nicht, dass in Kapernaum jeden Tag Leute mit dem Betten und dem Gelähmten unterwegs waren. Das war schon ziemlich außergewöhnlich, gehe ich mal von aus. Da kommen die mit dem Bett und dem Gelähmten und es ist offensichtlich, wo sie hinwollen. Sie wollen zu Jesus. Und sie kommen nicht ins Haus, weil die Menge sie nicht durchlässt. Ich meine, wären das Menschen gewesen, die ein Herz für den armen Kerl gehabt hätten, hätten sie gesagt, Platz, macht mal Platz, lass die mal durch hier. Lass den nichts dergleichen. Es sind Egoisten, Kritiker, Gaffer und sie versperren den Weg. Ich meine, ich habe gerade neulich in den Nachrichten gehört, da ist irgendwo ein Unfall passiert auf der Autobahn und da kam Rettungswagen an und die Feuerwehr und die Gaffer und die Dummen haben den ganzen Bahn blockiert, die sind 800 Meter mit ihrem Equipment da gerannt, weil Leute den Weg versperrt haben. Und wie oft habe ich es erlebt, dass ich jemand zu Jesus bringen wollte und Menschen haben den Weg versperrt. Da ist ein Arbeitskollege, du spürst, der öffnet sich für den Glauben und plötzlich erlebst du, wie sich ihm andere Arbeitskollegen in den Weg stellen. Dann hat er dich auch schon bekehrt? Bist du jetzt auch schon ein Frommer? Haben sie dir schon gesagt, wie viel Geld sie von dir wollen? Kennt ihr das ganze Spiel? Und was da auf keinen Fall in so einer Situation funktioniert, ist zu versuchen, sich aus eigener Kraft mit Gewalt durch diese Menge zu drücken. Nicht durchstoßen, hat mir jemand gesagt, durchbrechen ist der Weg. Und diese 4 Freunde erkennen, hier ist nichts zu machen. Wir kommen auf dem Weg nicht ins Haus. Wir müssen auf eine höhere Ebene, um unser Problem zu lösen. Sie steigen aufs Dach und sie brechen durch, buchstäblich durch dieses Dach. Leider habe ich selbst oft, sehr oft den Fehler gemacht, so versucht, mit Gewalt durchzustoßen. Und es hat so gut wie nie was gebracht. Wie viele Diskussionen und intelligente Argumentationen, meine logischen Beweisführungen für den Glauben und all das, was habe ich für Stunden verbracht mit Leuten und am Ende waren es so oft Perlen vor die Säue geworfen. Es ist der Versuch, mit dem Verstand durch die Menge zu drücken, anstelle von oben durchzubrechen. Und ich war schon ganz gut mit meinen Argumentationen. Ich habe schon ganz andere liebe Geschwister erlebt, die das auch versucht haben. Ich muss immer an eine Person denken. Da gab es vor Jahren mal jemanden, der im Gottesdienst Zeugnis gab, wie er seinen Arbeitskollegen beweisen wollte, dass die Bibel recht hat. Und er hat gesagt, Gott hat Eva aus einer Rippe Adams geschaffen und deswegen haben Frauen eine Rippe mehr. Wo ist mein Bild? Hier. Der beweist. Das hat er seinen Arbeitskollegen tatsächlich erzählt. Es ist klar, dass sich da keiner mehr ernst nimmt. Das liegt auf der Hand. Also mit den Argumentationen, das ist so eine Sache. Aber Glaube geht über die menschlichen Möglichkeiten hinaus. Und so handeln diese 4 Freunde. Sie handeln im Glauben. Sie schleppen den Gelähmten auf das Dach. Sie decken es ab. Und sie lassen ihn an einem Seil hinunter, direkt vor die Füße Jesu. Und weißt du, was das ist? Das sind Fürbitte. Das sind Fürbitte. Wir meinen ja nur, wenn wir beten oder so. Auch das hier, das ist praktische Fürbitte. Und es ist oft ein mühsamer Weg, der zurückgelegt wird. Ich meine, unser One-Minute-Prayer, es gibt da so 1, 2, 3, 4 und mehr Leute, für die ich jetzt, 7, 8 Jahre, wo wir jeden Sonntag im Gottesdienst für Leute beten. Und jeden Sonntag, wie oft habe ich schon gesagt, besonders am Jahresanfang gesagt, Herr, dieses Jahr gibt es da irgendjemand Neues, kann ich jemand von der Liste, ist irgendeiner, bist du mit irgendeinem fertig? Ach Gott, ist mit niemand fertig, das ist es ja. Die Liste wird eher länger. Und so betest du und es ist manchmal, gerade als wir hier eingezogen sind, was für eine Gelegenheit, gewisse Leute anzusprechen, zu sagen, hey, guck die Bilder und ich habe hier jemanden auf dem Handy gezeigt und wir haben Einweihung und du bist so voller Hoffnung und so voller Glaube. Mensch, zu so einem Event, das, doch, die müssen ja sagen. Und dann sagen sie, ja, komm nicht. Und dann kommt mein One-Minute-Prayer, du, und ich stehe vor Gott und sage, oh Herr, du, hilf mir dadurch. Aber das ist Fürbitte. Es ist oft ein mühsamer Weg. Die haben einen Gelähmten, wer weiß wie weit, geschleppt, auf ein Dach hochgepackt und ein Loch gebohrt und den runtergelassen. Es ist oft mühsam. Fürbitte ist nicht easy. Und es ist oft eine langwierige Geschichte. Wo immer wir Menschen in Not in die Nähe Jesu bringen, ob physisch oder im Gebet, das ist wahre Fürbitte. Ob es im Gebet geschieht oder wie bei den vier Freunden. Und was für ein Gefühl der Freude das ist, wenn Jesus aber dann einen Menschen berührt. Und da sie nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch, ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus keine Vorwürfe macht. Er fängt nicht an und predigt dem da und sagt, ey, Alter, weißt du, wie du da hingekommen bist? Hast du da irgendwo Sünde und was weiß ich alles? Kein Wort davon. Alles, was wir lesen, ist, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er macht keine Vorwürfe, er richtet nicht. Glaube, Hoffnung, Liebe waren seine Botschaft, nicht verurteilen und richten. Und das ist auch unser Job. Es war nicht sein Auftrag und nicht sein Weg, Leute zu richten. Viele Christen sollten sich ein Beispiel nehmen und ihr Herz weit machen. Wenn es dran ist zu warnen, dann in Liebe und Weisheit. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich denke im ersten Moment, sowohl die Freunde als auch der Gelähmte, stelle ich mir vor, waren, ich sage vorsichtig, schon etwas enttäuscht. Es ist zwar ganz schön, dass ich meine Sünden vergeben kriege, wenn ich gelähmt bin. Der Hauptgrund war nicht, dass er die Sündenvergebung kriegt, der Hauptgrund war, die wollten, dass er geheilt wird. Vielleicht waren sie enttäuscht, aber ich sage euch, lasst uns keinen Denkfehler machen. Vergebung unserer Sünden ist das ultimative Ziel, das Gott vor Augen hat. Es ist das Wichtigste von allen Dingen in deinem Leben, Vergebung deiner Sünden. Nichts auf der Welt ist für einen Menschen wichtiger. Jesus kann einen Gelähmten heilen. Jesus hat Verkrüppelte geheilt. All das wunderbar. Aber wenn sie nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind, sind sie gesund gestorben. Geheilt gestorben. Vergebung unserer Sünden ist das ultimative Ziel Gottes, das er hat für diese Welt. Und nichts auf dieser Welt wurde je für einen höheren Preis erkauft. Für die Vergebung unserer Sünden hat Gott selbst sich in Christus an ein Kreuz schlagen lassen. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dem Gelähmten sind die Sünden erlassen. Das ist das Erste. Das zweite Ziel Gottes ist Heilung. Steh auf, nimm dein Bett, geh heim. Ob Heilung des Leibes oder der Seele, das ist Teil des Evangeliums. Heilung ist Plan Gottes für unser Leben. Punkt. Heilung ist Plan Gottes für unser Leben. Und wenn sich jetzt bei dir eine leise Stimme meldet, und was ist mit denen, die nicht geheilt werden? Nur weil nicht jeder geheilt wird, werde ich die Bibel nicht neu schreiben. Ich lege die Bibel nicht an meinen Erfahrungen aus, aber ich finde auch keine Stelle im Neuen Testament, wo irgendjemand zu Jesus kam, um geheilt zu werden, und Jesus hat ihn weggeschickt. Wo immer Glaube da war, wo immer jemand zu Jesus kam. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Vater und ich sind eins. Das, was Jesus in sich hatte, ist das, was Gott hat. Und das ist Heilung. Wenn wir beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, ich darf dir sagen, es gibt im Himmel keine Krankheit. Das ist Gottes Wille. Ich hatte mich mal mit meinem Arzt unterhalten und dem habe ich damals gesagt, wissen Sie, wir beide bekämpfen denselben Feind. Und da hat er mich angeguckt, sagt doch, Krankheit. Und es war ein Arzt, der irgendwo in seinem religiösen Bild drin hatte, dass es da einen Gott gibt, der Leute, um sie zu erziehen und zu züchtigen, dass er sie krank macht. Wenn nur ein Bruchteil von dem, was wir gesellschaftlich hier so Menschen Gott andichten, für was Gott alles verantwortlich sein soll, von Keuchhusten bis Schwindsucht, wenn nur ein Bruchteil wahr wäre und Gott wird mit einem Flieger am Frankfurter Flughafen landen, 80 Mal lebenslänglich. Jeder Mensch, der sowas machen würde, käme in ein Gefängnis. Gott ist gut. Heilung ist in seinem Willen. Findet nicht eine Stelle, wo irgendjemand zu Jesus kam und nicht geheilt wurde, wenn er Glauben hatte. Und ich finde auch keine Stelle, wo Jesus zu irgendjemand hingegangen ist und hat gesagt, du alter Freund, wir fangen mal mit Keuchhusten an, damit dein Leben sich ändert. Nirgends findest du das. Ohne Glauben hätten die vier Männer ihren Freund vom Eiffelturm runterlassen können. Es hätte dem Gelähmten nicht geholfen. Du brauchst Glauben. Was haben wir gelesen? Und da sie nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch, ließen das Bett runter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah. Jesus sah ihren Glauben. Und ihr Glaube hat sein Handeln ausgelöst. Bei anderen Begebenheiten wollte Jesus Menschen heilen und er konnte es nicht. Wir lesen, was in seiner Heimatstadt Nazareth passiert ist. Da lesen wir, er konnte Leute nicht heilen wegen ihres Unglaubens, beziehungsweise nur ganz wenige. Aber hier schleppen vier Männer ihren Freund, wer weiß wie weit, um ihn in die Nähe Jesu zu bringen. Und als sie das Haus erreichen, wegen der großen Menschenmenge nicht zu ihm gelangen, da haben sie nicht resigniert aufgegeben, sie sind nicht auf den Heimweg gegangen, sie haben es geschafft, irgendwie auf das Dach zu kommen, decken das ab, lassen ihren gelähmten Freund an einem Seil runter. Und ich würde sagen, aus Langeweile und ohne in Krümmel Hoffnung auf Hilfe macht man sowas ganz sicher nicht. Deswegen lesen wir dann auch, als nun Jesus ihren Glauben sah. Es geht aus dem Text nicht 100%ig vor, welchen Glauben Jesus da sah. Ich persönlich bin mir aber sicher, es war mehr als alles andere der Glaube der vier Männer. Es war ihr Glaube, dass Jesus ihren Freund heilen würde. Und das ist echte Fürbitte. Denn wir oft haben Menschen in Not, in Schmerzen, in Krankheit, in heftigen Anfechtungen selbst keinen Glauben mehr. Auch schon mal irgendjemand sowas erlebt? Drei Ehrliche heute. Das haben wir alle schon. Es gibt Situationen, wo du selber für dich keinen Glauben hast. Wo es einfach... bricht alles zusammen. Und dann kommen Leute und legen dir die Hand auf und sagen, ich habe Glauben für dich. Wenn du selber keinen hast, ich habe Glauben. Und diese vier Männer, die den Mann dahin gebracht haben, runtergelassen hatten, die hatten diesen Glauben und Jesus sah ihn. Es war ihr Glaube, dass Jesus ihren Freund heilen wird. Und das ist echte Fürbitte. Und was für ein unglaubliches Geschenk es ist, in solchen Situationen Freunde zu haben, die dir zur Seite stehen. Und wie oft konnte ich selbst schon für die Unterstützung von Freunden danken. Zeiten, wo du regelrecht spüren kannst, da ist jemand, der betet. Freunde, die ihren Glauben für dich ausstrecken, wenn deiner schwindet. Die ihren Glauben für dich verwenden und sich im Gebet in den Riss für dich stellen. Ich habe vorgestern mit Jeremy Enders telefoniert. Einige von euch waren schon in Tulsa, Oklahoma, wissen, wer das ist. Martina und ich haben in den 80er Jahren, ich glaube 83, 84, haben wir Dennis und Carol Enders kennengelernt. Dennis war Helikopterpilot hier in Erlensee und war hier stationiert. Und wir sind Freunde geworden. Wir haben die beiden kennengelernt als junges Ehepaar. Wir sind Freunde geworden. Und da hat sich eine Beziehung aufgebaut, die über Jahre und Jahrzehnte schon irgendwo immer da ist. Eine richtige Freundschaft. Dennis ist zum Herrn gegangen inzwischen, glaube ich, schon 4 Jahre her. Aber wir haben immer noch eine gute Verbindung. Und wir haben als Teams schon mehrfach Tulsa, Oklahoma besucht. Die gehen dort in eine Gemeinde, heißt Church on the Move. Eine der außergewöhnlichsten Gemeinden, die es auf der ganzen Welt gibt, glaube ich. Auf jeden Fall, Dennis, als ich ihn kennengelernt hatte, wenn es je einen Fürbitter gegeben hat, dann war es Dennis Enders. Ich meine, du konntest dich nicht unterhalten mit ihm, ohne dass er irgendwann angefangen hat, zu dir zu predigen und irgendwo dein Glauben rausgefordert hat und dich auf einen neuen Level gebracht hat. Und meine Güte, das ist phänomenal, über Jahre hin. Immer wenn ich in der Krise stand, irgendwo irgendwas komplett schiefgelaufen ist, besonders was mit Gemeindedingen zu tun hat, teilweise auch als Unternehmer in der Firma, egal wann immer irgendwo eine echte Tragödie sich anbahnte, klingelt das Telefon. Tulsa, Oklahoma. Dennis Enders. Hi Manfred, how you doing, man? Everything okay? Ich sage, nix ist okay. Oh. But you know what, Jesus? You know, Jesus can help you. He will help you. What's your problem? Don't worry about the problem. Let me tell you. He came into this world and he paid the price for you. Und ich sitze da, 30, 40, 45 Minuten, eine Stunde. Und er predigt mir. Phänomenal. Einer der größten Fürbitter, die ich jemals kennenlernen durfte. Und wie oft, frag Martina, wie oft ist das passiert? Mann, ich komme in eine Riesenkrise rein und da, ich denke, oh Mann, es ist schwarz wie die Nacht. Die Situation ist, ich glaube, Dennis wird bald anrufen. Und so war's. Was für ein Geschenk Gottes, das auch für mein Leben gewesen ist mit Dennis. Als nun Jesus ihren Glauben sah, ich bin mir persönlich sicher, es war mehr als nur als alles der Glaube der vier Männer. Ihre Fürbitte und ihr Glaube bewegte Jesus zum Handeln. Und wie oft ist es doch so, dass wir selbst im Glauben hadern, wenn die Probleme, ob Krankheit oder andere Tragödien, uns heimsuchen. Und was für ein Segen es ist, wirkliche Freunde um uns zu haben. Und das ist meine Kernbotschaft heute, dass wir Menschen in Nöten als Fürbitter und Freunde in die Nähe Jesu bringen. Ob das praktisch ist oder im Gebet. Und ein Hintergrund zu meiner Predigt heute ist der aktuelle Stand, was unsere Monika angeht. Für viele von uns unsere Bassmoni. Die Monika ist seit vielen Jahren hier Mitglied in der Gemeinde, ist 42 Jahre jung, eine junge Frau, die an Krebs erkrankt ist. Und sie hatte mir vor einiger Zeit gestattet, öffentlich etwas zu ihrer Situation zu sagen. Und Monika macht selber keinen Hehl daraus, dass sie ohne ein Wunder Gottes nicht überleben wird. Sie ist in Frankfurt in der Uniklinik. Er hat inzwischen Metastasen im ganzen Körper. Ein Lungenflügel ist kollabiert. Kein Arzt, kein Mensch, kein Pfleger, niemand. Und sie selber sagt es auch, glaubt, dass ohne ein Wirken Gottes, ein Wunder Gottes Hoffnung ist. Und das nimmt nicht nur mich im Moment ziemlich mit. Der ganzen Band geht so. Und alle anderen, die Monika schon länger kennen, geht es genauso, denke ich. Es ist, wie die Bibel es sagt, wenn ein Glied am Leib leidet, leiden alle anderen mit. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und dennoch, sagt der Apostel Johannes, liegt die ganze Welt noch im Bösen. Noch leben wir in einer gefallenen Welt. Noch stehen wir in einem geistlichen Krieg mit dem Fürsten der Finsternis. Das haben wir vergangene Woche gehört. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Aber egal wie die Umstände aussehen mögen, wir haben einen Auftrag. Der Welt das Evangelium zu predigen und Kranken die Hände aufzulegen. Und das mit den Händen auflegen, kriege ich ganz gut hin. Wir haben das als Gemeindeleitung getan, was das Wort Gottes uns aufgetragen hat. Das steht in Jakobus 5. Wir haben Moni besucht, die komplette Mannschaft, sie mit Öl gesalbt, Hände aufgelegt und mit allem Glauben und allem Vertrauen für sie gebetet. Und alles, was jetzt kommt, muss Gott machen. Er ist der Heiler. Er ist am Ende Herr über Leben und Tod. Und wenn Moni jetzt etwas braucht, dann sind es Fürbitter. Freunde fürs Leben. Ich habe auch schon einige Krankenhausbesuche hinter mir und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, was es auslöst, wenn jemand die Tür reinkam und mir gesagt hat, du, die Gemeinde hat am Sonntag für dich gebetet, die ganze Gemeinde hat gebetet. Es löst etwas aus in uns. Es ist ein geistliches Ding. Ich lade euch ein, lasst uns zusammen aufstehen, gerade jetzt. Und ich denke, wir werden nochmal für Moni beten. Sie grüßt die Gemeinde, sie bedankt sich für alle Gebete, sie bedankt sich dafür, dass wir sie weiterhin tragen, aber sie sagt auch, sie seht ab von Besuchen, weil das ist eine ganz schöne Belastung geworden für sie und auch sie kann nicht mal alle SMS beantworten und Anrufe beantworten. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir, dass wir aus deinem Wort sehen können, was das bedeutet, Fürbitter zu sein, Freunde zu sein für andere, die in Not sind, die in Krankheit sind, die in Schwierigkeiten stecken. Herr, hilf uns, dass wir immer Teil der Lösung sind und nie Teil eines Problems werden. Dass wir als echte Freunde und echte Fürbitter für unsere Geschwister und für Menschen da draußen, egal wer es ist, dass wir da sind. dass wir sie in deine Nähe bringen, im Gebet, praktisch, wie immer es aussehen mag. Ich bete, dass wir eine Gemeinde werden, wo das nicht nur ein Slogan ist, ein Schlagwort, Freundschaft und Ermutigung, sondern dass wir es leben, dass es uns durchdrängt, dass es uns nicht egal ist, wie es unseren Geschwistern um uns herum geht, sondern dass wir im geistlichen Teil einer Gemeinschaft sind. Lass uns zusammengestellt, Herr. Danke, Jesus. Herr, so machen wir uns eins. Und wir erheben hier allesamt unsere Stimme zu dir. Und wir beten für Monika, Herr. Wir beten für ihre Situation, in der sie jetzt ist. Du bist der Herr, unser Arzt. Du bist der Heiler. Du bist der Gott, der Wunder tut. Und wir strecken uns aus, Herr. Wir beten, dass deine Hand sie berührt. Ja, wir danken dir, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ihr gerade jetzt in diesem Moment beisteht. Dass deine Nähe, deine Gegenwart in diesem Krankenzimmer den Raum erfüllt, ihr Herz, ihren Verstand. Wir befehlen sie dir an, Herr. Und solange Leben in ihr ist, werden wir erwarten, dass du der Gott bist, der über alles hinauswirken kann. Danke, Jesus. Amen.